Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitglieder der Akademie, zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung. Wir knüpfen ja direkt an unser letztes Akademietreffen an und, also, ich muss sagen, das Thema schwingt bei mir immer noch nach.
Die Natur als Ressource.
Genau. Das Setting allein war ja schon bezeichnend. Wir sitzen drinnen, draußen liegen 10 cm Neuschnee.
Mitten im Januar, ja.
Und wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, rauszugehen. Dieser Kontrast hat die Diskussion für mich von Anfang an so unglaublich spannend gemacht.
Absolut. Es hat ja sofort die Frage aufgeworfen, ist das jetzt nur so ein Schönwetterkonzept oder steckt da eine Kraft drin, die uns auch an einem kalten Tag trägt?
Und genau das haben wir ja beleuchtet, dank unserer Referentin Tamara Nüssle. Genau, für dich zur Einordnung. Tamara ist Gesundheitswissenschaftlerin und Psychologin. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das, was wir vielleicht so ja, intuitiv spüren,
dass Natur uns gut tut,
eben das wissenschaftlich zu untermauern. Und zwar so überzeugend, dass ihre Programme zur Nature-Based Stress Reduction sogar von den Krankenkassen zertifiziert sind.
Das ist der entscheidende Punkt.
Und unser Ziel heute ist es, für dich die Essenz aus diesem dichten Gespräch rauszufiltern. Wir wollen verstehen, was ist die wissenschaftliche Grundlage? Und vor allem, wie kannst du das ganz konkret nutzen? In deinem Alltag als Coach, als Führungskraft oder eben als HR-Experte.
Wir sezieren das Gespräch also und legen die wirksamsten Hebel frei, die du für dich und deine Organisation nutzen kannst.
Okay, lass uns direkt einsteigen. Wir alle kennen dieses Gefühl. Nach einem Spaziergang im Wald fühlt man sich, ja, klarer, ruhiger. Aber warum ist das so? Im Gespräch fiel da als Ausgangspunkt der Begriff der Entfremdung.
Ja, das klingt erstmal ziemlich dramatisch.
Tut es, oder?
Ist es aber vielleicht auch ein bisschen. Was hier faszinierend ist, ist die grundlegende Diagnose. Tamara Nüssle beschreibt unsere moderne, hochtechnisierte Welt als eine, die eben eine wachsende Distanz zur Natur schafft.
Mhm.
Wir leben in künstlichen Umgebungen, schauen auf Bildschirme, sind von Beton umgeben. Und gleichzeitig, und das ist eben kein Zufall, nehmen Stresserkrankungen, psychische Belastungen rasant zu.
Okay.
Die Natur ist hier nicht einfach nur eine hübsche Kulisse. Sie ist ein fundamentaler, stabilisierender Gegenpol. Man könnte fast sagen, sie ist so eine Art evolutionäres Zuhause, an das sich unser System erinnert.
Du sagst evolutionäres Zuhause. Das klingt nach mehr als nur einem Gefühl. Dafür gibt es doch sicher auch eine wissenschaftliche Bezeichnung, oder?
Ja, klar.
Im Gespräch fiel der Begriff Stress Recovery Theory. Was genau verbirgt sich dahinter?
Genau, und das ist sozusagen der theoretische Überbau. Diese Theorie besagt im Kern, dass unser Gehirn, unser Nervensystem evolutionär darauf geprägt ist, auf natürliche Reize mit Entspannung zu reagieren.
Ah.
Ein Wald, ein fließendes Gewässer, eine weite Landschaft. Das waren für unsere Vorfahren Signale für Sicherheit, Wasser, Nahrung, Schutz.
Okay, das leuchtet ein.
Unser System ist darauf geeicht, bei diesen Anblicken in einen Regenerationsmodus zu schalten. Eine laute Stadt oder ein Großraumbüro mit künstlichem Licht, das ist für unser Gehirn evolutionär neu. Das ist anstrengender.
Weil es mehr Reize sind, die man filtern muss.
Exakt. Es erfordert ständig gerichtete Aufmerksamkeit. Das ist kognitiv ermüdend. Die Natur hingegen, die erlaubt eine sanfte, ungerichtete Aufmerksamkeit. So ein Schweifenlassen der Gedanken. Und das wirkt erholsam.
Aber im Gespräch wurde auch gesagt, dass die Wissenschaft da noch nicht am Ende ist.
Richtig. Und das ist ein wichtiger Punkt für eine ehrliche Betrachtung. Die Stress Recovery Theory ist ein sehr starkes Erklärungsmodell, aber man ist sich über die genauen Wirkmechanismen noch nicht hundertprozentig einig.
Also was genau was bewirkt?
Ja. Manche Forscher betonen zum Beispiel stärker die Abwesenheit von urbanen Stressoren, also Lärm und Gedränge. Andere heben die Rolle der Bewegung hervor. Wahrscheinlich ist es ein komplexes Zusammenspiel. Aber die evolutionäre Perspektive liefert eine sehr plausible Erklärung für die Basiseffekte.
Und diese Erklärung wird ja umso relevanter, wenn ich an unseren Arbeitsalltag denke. Dieses permanente Bombardement von digitalen Reizen.
Oh ja.
Jede E-Mail, jede Slack-Nachricht, das ist ja ein kleiner Schuss für unser Dopaminsystem. Ein Kreislauf, der uns antreibt, aber eben auch auslaugt.
Exakt. Und die Natur bricht diesen Kreislauf. Sie ersetzt die kurzen, schrillen Reize durch eine komplexe, aber subtile Stimulation. Das Rauschen der Blätter, das Spiel von Licht und Schatten, das sind Informationen, die unser Gehirn beruhigen, statt es zu überreizen.
Okay, von der Theorie zu den harten Fakten. Und hier wird's jetzt wirklich interessant für unsere Arbeit. Was kann die Wissenschaft heute eindeutig nachweisen?
Also, in der Diskussion wurden ja drei Ebenen unterschieden.
Genau. Und die physische Ebene, die hat mich am meisten überrascht.
Ja, weil sie so konkret messbar ist. Die wichtigste und am besten belegte Wirkung ist die Reduktion des Stresshormons Cortisol.
Okay.
In den Studien, die Tamara Nüssle zitiert hat, wird das ganz simpel über Speichelproben gemessen. Vorher, nachher. Und die Ergebnisse von Meta-Analysen, die ja hunderte Einzelstudien bündeln, sind eindeutig.
Und die sagen was?
Der Cortisolspiegel sinkt in der Natur signifikant. Das ist keine Einbildung, das ist Biochemie.
Und jetzt kommt der Punkt, der mich wirklich aufhorchen ließ. Man denkt ja sofort an eine stundenlange Wanderung, aber die Dosis, die den größten Effekt hat, ist eine ganz andere.
Genau das ist der Knackpunkt für die Praxis. Die Studien zeigen, dass die optimale Dauer für die stärkste Cortisolreduktion bei nur 20 bis 30 Minuten liegt.
20 Minuten? Das ist ja ein Gamechanger.
Total.
Das ist fast schon unglaublich. Es klingt fast zu einfach. Kann ein 20-minütiger Spaziergang im Park wirklich 8 Stunden vor dem Bildschirm ausgleichen?
Naja, ausgleichen ist vielleicht das falsche Wort. Es geht nicht darum, dass 20 Minuten alle Probleme lösen. Aber sie setzen einen messbaren physiologischen Gegenimpuls.
Sie unterbrechen die Stresskaskade.
Genau. Längere Aufenthalte sind natürlich auch gut. Aber der größte relative Effekt, der sogenannte Biggest Bang for the Buck, der passiert eben in diesem Zeitfenster.
Das heißt, du musst nicht auf den Jahresurlaub warten.
Eben. Eine verlängerte Mittagspause, ein kurzer Gang um den Block nach der Arbeit, das reicht aus, um dein Stresssystem nachweislich runterzuregulieren. Das macht es zu einer hochwirksamen Mikrointervention.
Ein Abfall von Cortisol ist ein enormer physischer Gewinn. Aber Stress findet ja genauso sehr im Kopf statt. Was sagt die Forschung zur psychologischen Wirkung?
Definitiv. Auf der psychologischen Ebene zeigen Studien, dass Naturinterventionen Symptome von Angst und Depressionen reduzieren. Besonders wirksam sind sie, so wurde es betont, gegen das Grübeln.
Ah, die Rumination.
Genau. Dieses ständige, sich im Kreis drehende Nachdenken über Probleme, aus dem man nicht mehr rausfindet. Die Natur scheint diese Gedankenspiralen zu unterbrechen.
Wobei man da fairerweise sagen muss, es ist schwer, den Effekt der Natur von dem der Bewegung zu trennen, oder?
Völlig richtig. Die Effekte überlappen sich. Aber es gibt spannende Hinweise auf einen spezifischen Natureffekt. Selbst Studien, in denen Probanden nur Bilder oder Videos von Natur betrachten.
Also ohne sich zu bewegen.
Genau. Auch die zeigen schon eine beruhigende Wirkung und eine verbesserte kognitive Leistung. Das stützt die Annahme, dass der visuelle Reiz allein schon etwas mit uns macht.
Und dann gab es noch die dritte Ebene, die soziale. Die ist für uns in der Organisationsentwicklung ja besonders relevant.
Absolut. Wenn Naturerleben in der Gruppe stattfindet, etwa bei einem Teamworkshop im Freien, stärkt das nachweislich das Gemeinschaftsgefühl.
Mhm.
Der gemeinsame nicht-hierarchische Raum, die geteilte sinnliche Erfahrung, die entspannte Atmosphäre, all das fördert eine andere, tiefere Art von Verbindung als ein steriler Meetingraum. Ein oft unterschätzter Hebel für echte Teamentwicklung.
Das alles zusammen ist ein beeindruckendes Paket an Evidenz. Aber wie schafft man es, daraus ein strukturiertes Programm zu machen, das so fundiert ist, dass es am Ende sogar eine Kassenzulassung bekommt?
Ja, das ist ja der Kern von Tamara Nüssles Arbeit. Und das wirft die entscheidende Frage auf. Wie übersetzt man Forschung in anerkannte Praxis? Ihr Weg zur Zertifizierung war, so hat sie es geschildert, ein echter Kampf.
Das kann ich mir vorstellen. Man muss ja gegen etablierte Vorstellungen ankämpfen, die bei Gesundheitsförderung eher an Fitnessstudios denken.
Exakt. Sie musste den Prüfern, die mit der Thematik oft völlig unvertraut waren, jede einzelne Minute ihres 8-stündigen Kurses wissenschaftlich begründen.
Jede Minute?
Jede Minute. Nicht nur das Was, sondern vor allem das Warum. Warum diese Atemübung an diesem Ort? Welche Studie belegt die Wirksamkeit dieser Wahrnehmungsübung?
Wow.
Dieser immense Aufwand unterstreicht die Seriosität dahinter. Es beweist, dass Nature-Based Stress Reduction eben kein esoterisches Wohlfühlkonzept ist, sondern ein evidenzbasiertes Feld.
Und was ist die Philosophie dahinter? Es geht ja sicher nicht darum, den Leuten 8 Stunden lang Fakten über Bäume zu erzählen.
Überhaupt nicht. Sie beschrieb es sehr treffend als einen Werkzeugkasten.
Okay.
Der absolute Fokus liegt auf der Selbsterfahrung. Die Teilnehmenden sollen die Übungen so erleben und verinnerlichen, dass sie sie nachhaltig in ihren eigenen Alltag integrieren können. Es geht nicht um passive Berieselung. Es geht um aktive Aneignung und Befähigung.
Befähigung, das ist der entscheidende Punkt. Lass uns das jetzt mal ganz konkret machen. Welche Übungen aus der Diskussion können wir direkt ausprobieren? Es wurden ja einige tolle Beispiele geteilt.
Sehr gerne. Es gab einige wunderbare praxisnahe Impulse. Eine Übung, die einen extrem starken, ja fast surrealen Perspektivwechsel erzeugt, ist die Spiegelübung.
Die Spiegelübung.
Du nicht den Weg siehst.
Sondern?
Sondern nur den Himmel und die Baumkronen über dir.
Ich sehe also den Boden nicht mehr, sondern laufe quasi auf dem Himmelszelt.
Genau. Tamara erzählte, die erste Reaktion ist oft ein ungläubiges Lachen, weil es so ungewohnt ist. Und kurz darauf stellt sich ein Gefühl von unglaublicher Weite und Ruhe ein.
Das Gefühl, im Himmel zu laufen.
Eben. Diese Übung bricht so radikal mit unseren Seh- und Bewegungsmustern, dass sie den Geist augenblicklich für neue Perspektiven öffnet. Eine sehr intensive Erfahrung.
Klingt fantastisch.
Was gab es noch, das sich vielleicht einfacher in den Führungsalltag integrieren lässt?
Da teilte ein Akademieteilnehmer ein Format, das ich liebe, den Walk to Talk.
Ah ja, das ist so simpel wie genial. Statt dich mit einem Mitarbeiter an einen Tisch zu setzen, gehst du mit ihm nach draußen. Ihr habt eine konkrete Fragestellung und geht einfach für 15, 20 Minuten spazieren.
Ich habe das tatsächlich schon ausprobiert. Es ist erstaunlich, wie sich die Dynamik des Gesprächs verändert.
Wie denn?
Wenn man nebeneinander hergeht, der Zwang zum Augenkontakt wegfällt, öffnen sich die Menschen anders. Die formale Anspannung eines Meetings, die ist komplett weg.
Das ist genau der Punkt. Die Kombination aus sanfter Bewegung, frischer Luft und entspannter Umgebung fördert nachweislich kreativere, offenere und ehrlichere Dialoge.
Und es gab noch ein drittes Beispiel, das in die systemische Richtung ging, richtig?
Richtig, ein Beitrag aus dem systemischen Coaching. Hier wurde beschrieben, wie die Natur als Metapher oder Resonanzraum genutzt werden kann.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Ein Coach ist mit einem Klienten im Wald. Plötzlich bleibt der Klient stehen, weil ihm ein querliegender Ast oder eine besondere Baumformation ins Auge fällt. Und in diesem äußeren Bild
erkennt er eine Parallele zu seinem inneren Thema.
Genau. Der Ast wird zum Hindernis, das er überwinden muss. Die Natur wird zum Spiegel, der innere Zusammenhänge sichtbar macht, die im reinen Gespräch vielleicht verborgen geblieben wären.
Eine sehr kraftvolle Vorstellung. Und was mir bei all den Beispielen wichtig scheint, die Zugänglichkeit. Selbst wenn du im 13. Stock eines Bürogebäudes sitzt, kannst du ja was tun.
Absolut. Die rein mentale Visualisierung eines Kraftortes, wie wir sie vorhin besprochen haben, kann bereits eine positive, stressreduzierende Wirkung haben.
Es gibt kaum Ausreden.
Die Ressource ist entweder physisch vor der Tür oder zumindest mental in unserem Kopf fast immer verfügbar.
Also, was bedeutet das jetzt alles für dich als Mitglied der Akademie, wenn wir diesen intensiven Austausch auf 3 zentrale Mitnahmeeffekte herunterbrechen?
Gerne. Also, ich würde sagen, erstens, die Dosis macht das Gift und die Medizin. Bereits 20 bis 30 Minuten in der Natur senken nachweislich dein Stresslevel.
Eine kurze, hochwirksame Intervention.
Genau. Und die Empfehlung ist, nutze es vor allem für dich selbst, nicht nur für deine Mitarbeitenden.
Zweitens?
Es ist eben mehr als nur ein Spaziergang.
Ja.
Der bewusste Einsatz macht den Unterschied. Durch Formate wie den Walk to Talk oder die Nutzung der Natur als Metapher wird der Aufenthalt im Freien zu einem aktiven Werkzeug.
Ein Werkzeug für Perspektivwechsel, Kreativität, bessere Zusammenarbeit.
Es geht darum, die Interaktion mit der Natur bewusst zu gestalten, statt sie nur passiv zu konsumieren.
Und der dritte Punkt, der uns als professionell agierenden Coaches und Führungskräften die nötige Rückendeckung gibt.
Wissenschaft schafft Akzeptanz. Die Tatsache, dass es Programme wie das von Tamara Nüssle mit Krankenkassenzulassung gibt, ist der Beweis. Das ist kein nettes Extra.
Sondern
ein seriöses, evidenzbasiertes Feld der Gesundheitsförderung. Das gibt dir eine solide Grundlage, um solche Ansätze auch in deiner Organisation zu verankern. Du argumentierst nicht mehr nur mit dem Bauchgefühl,
sondern mit Fakten und messbaren Ergebnissen.
Exakt.
Das fasst es perfekt zusammen. Aber wie immer wollen wir dich nicht ohne einen weiterführenden, vielleicht auch etwas unbequemen Gedanken entlassen. Ganz am Ende des Gesprächs kam ja kurz das Thema Klimaemotionen auf.
Das stimmt.
Und das wirft eine Frage auf, die uns in Zukunft immer mehr beschäftigen wird. Wenn die Natur unser Regenerationsort ist, unser evolutionäres Zuhause, was passiert dann mit uns, wenn wir dort nicht mehr nur Schönheit und Kraft finden?
Sondern auch die sichtbaren Wunden des Klimawandels. Trockene Wälder, fehlende Insekten.
Genau. Wie gehen wir mit dieser Spannung um, persönlich und in unserer Verantwortung als Gestalter von Organisationen? Ein Gedanke, den wir mitnehmen und weiterdenken sollten.